Heute soll es um die ersten beiden Kapitel gehen. Die sind sehr bekannt. Auch Nichtchristen kennen in der Regel die Kerngeschichte davon, nämlich der Mose im Körbchen. In der Kinderstunde, im Kindergottesdienst wird das jeder auch schon mal sonst gehört, aber auch Ungläubige, wie gesagt, kennen zumindest diese Geschichte. Es gibt so Geschichten, die sind ins Bewusstsein der Völker gedrungen, auch wenn man selber gar nichts mit dem Glauben am Hut hat oder mit unserem Glauben vor allen Dingen am Hut hat. Das zweite Buch Mose ist geprägt zum einen von der Befreiung Gottes. Befreiung Gottes, das ist, weil Gott sein Volk befreit, herausführt aus der Knechtschaft und im Anschluss danach, wie Gott unter seinem Volk lebt, als er das Gesetz gegeben hat. Wir haben ja letzte Woche von Georgien noch gehört, das Happy End, die Hungersnot geht zu Ende, das gerade beginnende Volk Israel, also Jakob und seinen Anhang, ziehen zum Schluss nach Ägypten und werden dort untergebracht sozusagen. Als Flüchtlinge kriegen das Beste vom Besten, weil der Pharao zu Recht Josef und Gott sehr dankbar war. Und so emigrierten sie nach Ägypten und lebten dort. Und vielleicht lese ich einfach mal die ersten Verse. Das sind die Namen der Söhne Israels, die mit Jakob nach Ägypten gekommen sind, ein jeglicher mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Zebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen, Josef inbegriffen, der schon in Ägypten war, und seine Söhne. Die Septuaginta, aus der ich auch jetzt ab und zu mal noch zitieren werde, sagt 75 Seelen, darauf soll es uns nicht unbedingt ankommen, aber in dieser Größenordnung. Das war also schon eine Sippe, noch kein Volk, aber eine Sippe. So, und dann lebten sie dort im Lande Gosen und dann irgendwann starben sie alle. Ne? Also wir wissen, Josef ist 110 Jahre alt geworden, mit 30 war er begann also ungefähr seinen Dienst, also 80 Jahre, währte dann noch sein Leben in Ägypten, bis er denn starb. Da hat er seinen Brüdern das Versprechen abgenommen, dass seine Gebeine, wenn sie irgendwann mal gehen würden, dass sie überführt werden. Er starb also und seine Brüder starben und das ganze Geschlecht starb. Ihre Kinder lebten dort in Ägypten weiter. Und wir lesen das auch. Die Kinder Israels regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll ward. Also Gott schenkte ihnen Fruchtbarkeit, offensichtlich auch genug zu essen. Und so das wurde das Volk immer mehr, so wie es ja zuvor ja auch den Erzvätern versprochen worden war. Beim Auszug aus Ägypten, ich greife jetzt vor, den nächsten Predigern, Entschuldigung, reden wir von 600.000 Männern, die ausgezogen sind. Das macht wahrscheinlich um die 3 Millionen Personen insgesamt. Zur Zeit, als Mose geboren wurde, also der Zeitpunkt, den uns interessieren würde, war es vielleicht, weiß man nicht genau, die Hälfte. Jedenfalls, aber eine große Menge. So, dann kam ein neuer König auf in Ägypten, ein neuer Pharao. Und da sagt die Bibel, der wusste nichts von Josef. Das ist verwunderlich, muss ich sagen. Die Ägypter hatten Geschichtsschreibung. Sie haben die wichtigen Dinge, die ihre Nation betrafen, Kriege, Siege und so weiter, haben sie niedergeschrieben. Sie waren da sehr penibel. Die Pharaonen, die schauten auf ihre Generation zurück und wussten, was ihre Vorgänger getan hatten. Dieser Pharao wusste es nicht. Man kann jetzt daraus schließen, vielleicht war es ein Dynastiewechsel, vielleicht war es sogar jemand, der durch Krieg auf den Thron gekommen war, der mit dem Vorgängerregime gar nichts zu tun haben wollte oder hatte. Ein Putsch, oder vielleicht wollte man einen Schlussstrich ziehen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, jedenfalls hieß es, der wusste nichts von Josef. Ganz Ägypten war Josef und Gott natürlich zu Dank verpflichtet. Denn ohne sein Wirken wäre keiner von denen, der damals da lebte, überhaupt am Leben gewesen. Denn die Vorfahren wären schon an Hunger gestorben. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert, das Gedächtnismahl gefeiert. Seit 2000 Jahren erinnern wir Christen uns daran, was der Herr für uns getan hat. Denn in der damaligen Zeit hat es keine 200, 300 Jahre gereicht, sich daran zu erinnern. Aber wir sehen, es ist, was daraus geschieht, wenn man sich nicht erinnert, dass man zu Dank verpflichtet ist. Dann vergisst man das nämlich und wendet sich gegen den, dem man eigentlich viel zu verdanken hat. Dieser Pharao jedenfalls sagte zu seinem Volk, er sei nur eine Bedrohung in den Israeliten, er sagte, dieses Volk, ich lese es jetzt nicht wortwörtlich vor, ist zahlreicher und stärker als wir. Und deswegen wollen wir klug gegen sie handeln und wollen dafür sorgen, dass es nicht zu viele werden, dass sie nicht übermächtig werden, denn sie könnten im Kriegsfall sich gegen uns wenden, uns verraten. Und deswegen wurden sie zu Zwangsarbeit gezwungen, sozusagen, also doppelt gemoppelt. Also sie sollten arbeiten, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen, damit es auch nicht zu viele werden. Sie sollten extra belastet werden, damit sie eben nicht zu stark werden. Er setzte also Oberste über sie und die sollten alles Mögliche ihnen aufgeben. Zum einen natürlich, um den Nutzen der Ägypter zu mehren, also mehr Reichtum, Städtebau und so weiter und so fort, aber auch, um sie niederzuhalten. Und das ist auch jetzt nicht total überraschend, denn es wurde schon damals Abraham gesagt, im ersten Buch Mose, Kapitel 15, da sagt der Herr, du sollst gewiss wissen, das heißt, es ist unausweichlich, es wird so kommen, dass dein Same fremd sein wird in einem Lande, das ihm nicht gehört. Und er selbst wird man sie zu dienen zwingen und demütigen, 400 Jahre lang. Also das gewaltige Volk, das aus Abraham ausgehen sollte, das wurde dem Abraham, dem Stammvater, schon mal gesagt, die werden leiden, unausweichlich. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Also das ist dem Stammvater der Hebräer, der Israeliten schon gesagt worden. Und wir können vielleicht davon ausgehen, dass es zumindest einige gab in dem damaligen Volk Israel, die es auch wussten, die es nicht alle vergessen hatten. Und jetzt kommt das Interessante, je mehr aber das Volk unterdrückt wurde, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus. Das Volk Gottes wuchs im Gegensatz dazu, dass es hart unterdrückt wurde. Und ihr braucht euch jetzt nicht alle umdrehen, aber dort ist der Christenverfolgungsindex von Open Doors, der hängt dort an der Wand. Und da kann man sehen, wo unsere Geschwister meist in der Welt unterdrückt und verfolgt werden. Und erstaunlicherweise, insbesondere dort, wo sie sehr hart gedrückt und verfolgt werden, gibt es die meisten Bekehrungen. Dort wächst das Volk Gottes am stärksten. Dort, wo die Menschen am meisten leiden, erfahren sie auch anscheinend am meisten die Güte des Herrn. Uns geht es hier noch gut, aber wir sehen auch, dass sich kaum was tut. Ne? Selten. Wir freuen uns wahnsinnig über eine Taufe. Zu Recht. Zu Recht freuen wir uns wahnsinnig über eine Taufe. Aber sie sind selten. Die meisten Menschen haben kein Interesse an Gott oder verstehen auch nicht, dass sie dringend Rettung brauchen. Sie erkennen ihre Notlage nicht. Aber dort, wo die Notlage da ist, offensichtlich ist, da geschieht was anderes. Also das Volk Gottes, damals wie heute, unter Druck und unter Verfolgung wuchs es. Das war natürlich nicht das, was die Ägypter wollten. Und sie verlegten sich dann darauf, dass sie immer mehr Druck machten. Sie zwangen sie mit Misshandlungen zum Dienst. Und hier steht, und verbitterten ihnen das Leben mit harter Zwangsarbeit. an Lehm und Ziegeln und allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu welchen man sie unter Misshandlungen zwang. Also sie mussten, sie waren wirklich Arbeitssklaven geworden. Aus einem Volk, das mit seinem Vieh in Ägypten wohnte und dort ja, Viehzucht betrieb und sicherlich mit den Ägyptern auch handelte, wurde ein Volk von Sklaven. Und nicht nur das. Der König von Ägypten, also der Pharao, sprach mit den Hebammen und er hatte einen sehr, sehr schlimmen Plan. Er sagte, schaut nach, wenn das Kind geboren wird. Wenn es ein Junge ist, dann tötet es. Und wenn es ein Mädchen ist, dann lasst es leben. So dachte er, das Volk schwächen zu können. Die Hebammen aber, so steht es, fürchteten Gott. Sie haben gesagt, auf keinen Fall werden wir das tun. Sie haben sich vorgenommen, das nicht zu tun. Und so ließen sie die Kinder leben. Und als der König sie dann rief, als er merkte, dass seine Befehle nicht ausgeführt wurden, sagte er, wie kommt ihr dazu, was fällt euch ein? Ich habe euch doch was aufgetragen. Da verlegten sie sich auf eine Lüge und sagten, naja, die hebräischen Frauen, die sind eben anders als die ägyptischen Frauen, die haben ihre Kinder schon bekommen, bevor wir da sind. Und dann steht geschrieben, dafür segnete Gott die Hebammen. Das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu, währenddessen. Und dann ist die Frage, die ich mir da gestellt habe, Segen fürs Lügen? Wirklich? Wir haben das ja öfter mal, dass gottesfürchtige Menschen in der Bibel gelogen haben. Abraham hat zweimal wegen Sarah gelogen und behauptet, sie ist meine Schwester, aber nicht meine Frau, das zumindest unklar gelassen. Isaac auch mit seiner Frau. Wir wissen es aber auch zum Beispiel noch viel später von der Hure Rahab, die Kundschafter verborgen hat. Sie hat ja die nicht ausgewiesen. Nein, nein, die sind hier nicht, die sind hier schon weg. Die sind nicht bei mir. Wenn ihr ihn nachjagt in die Richtung, dann werdet ihr sie vielleicht noch bekommen. Hat gelogen. Oder auch Samuel, den neuen König salben. Welchen wusste er ja noch gar nicht. Aber er sollte erstmal zu Isai gehen und den neuen König salben. Und Samuel sagte, wenn Saul das rausbekommt, der bringt mich um. Der Herr sprach dann, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden und da will ich dir zeigen, was du tun sollst. Also wurde auch Saul so ein bisschen getäuscht. Und später, als David dann schon Knecht des Saul war, da musste er ja vor ihm fliehen und ging in ein anderes Land. Und da haben sie an seiner Loyalität gezweifelt, zu Recht ja auch irgendwo, und wollten ihm schon was tun. Und dann hat er den Verrückten gespielt, ne? ließ sich den Speichel in den Bart laufen. Und da hat der König gesagt, also Achis sagte dann, ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Also von dem geht keine Gefahr aus. Was bringt ihr ihn denn zu mir? Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr diesen Mann hergebracht habt, dass er gegen mich tobe? Anscheinend gibt es Situationen, oder kann es Situationen geben, wenn es um Leib und Leben geht, dass die Unwahrheit, die Lüge, das geringe Übel sein kann. Ich betone, sein kann. Als in der Nazi-Zeit Juden versteckt wurden und jemand wurde gefragt, habt ihr Juden versteckt, dann wurde sicherlich auch nicht die Wahrheit gesagt. Natürlich kann man sagen, Gott kann ja eingreifen, aber manchmal tut er es eben nicht. Und im Übrigen, die Schrift sagt eindeutig, der Herr segnete die Hebammen für ihr Handeln. Man kann sagen, sie waren schwach im Glauben oder was weiß ich. Das wissen wir nicht. Wir sehen nur, sie handelten so und der Herr segnete sie. Ich will auch nicht sagen, ihr könnt lügen, wie ihr wollt oder so. Auch überhaupt nicht. Ich will nur sagen, es kann sein, dass es in höchster Not ein geringeres Übel sein kann. Aber man braucht sehr viel Weisheit dafür. Das ist auf keinen Fall ein Freibrief für irgendwas. Weil die Hebammen Gott fürchteten, so baute er ihnen Häuser, steht es dann weiter. In der Septuaginta steht, bauten sie sich Häuser. Ein bisschen anders, vom Passiven zum Aktiven. Er ließ ihnen also es gelingen, dass ihnen Häuser entstanden. Nun, weil so auch dieser Nun war also auch dieser, der Plan ging was nichte gemacht worden. Und da gebot der Pharao und gebot alles und sagte, gebot seinem Volk und sprach: Werfet alle Söhne, die geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasset leben. Und das erinnert einen schon so ein bisschen an die, oder offensichtlich an den Herodesbefehl. Da hat er auch alle, da fühlte sich auch bedroht von einem, der ihn vom Thron stoßen sollte, nach der Weissagung, und hat deswegen alle Jungen in einem bestimmten Alter bis 2 Jahren in Bethlehem töten lassen, um sicherzugehen, dass er das eben das nicht geschehen wird. Interessant ist noch der jüdische Historiker Josephus Flavius, Entschuldigung, der lebt im 1. Jahrhundert, schreibt, dass es eine Weissagung gab in der Zeit, dass aus dem hebräischen Blut ein Knabe geboren werden würde, denn wenn der, wenn er erwachsen sei, die Herrschaft der Ägypter vernichten würde. Das sehen wir nicht in der Bibel, das ist jüdische Tradition. Und so erklärt Josephus Flavius diese Aufruf, alle männlichen Babys zu töten. Aber eine interessante Überschneidung mit dem Gedanken auf den Herrn Jesus, weil auch genau da hieß es ja auch, es wird ein neuer König geboren werden und der hätte ja die Herrschaft des Herodes beendet. Und aufgrund dessen wurden die ja getötet. Ich sage nicht, dass das war, ich finde es nur sehr interessant, diese Überschneidung. Also das ist die Ausgangslage. Kapitel 1 ist beendet. Die Israeliten sind von einem freien Händler, Viehvolk, sozusagen Viehhändler und Hirtenvolk zu Sklaven degradiert worden, rechtlos, ihnen mit Gewalt angetan. Nicht nur das, auch ihre Kinder werden getötet, damit sie nicht zu viele werden. Sie sind offensichtlich wertlos geworden in den Augen der Ägypter. Und nun beginnt Kapitel 2. Und da geschieht es, dass ein Mann aus dem Hause Levi eine Frau aus dem Hause Levi heiratet. In dieser Zeit, in der doch man besser keine Kinder hat oder in die Welt setzt. Und demzutrotz, sie bekommen ein Kind. Sie vertrauen darauf. Sie hießen Amram und Jochebed. Und natürlich, die Frau wurde schwanger und sie bekam einen Sohn. Und es steht geschrieben, sie sah, dass er sehr schön war und sie verbarg ihn 3 Monate lang. In der King James Bibel steht statt schön godly, also göttlich, also ein offensichtlich besonderes Kind. Nach 3 Monaten konnte sie offensichtlich nicht mehr verbergen, dass sie einen Sohn hatte. Dann die Nachbarn wussten sicherlich, dass sie schwanger gewesen war und irgendwann musste ja mal rauskommen, welches Geschlecht. Und dann haben sie eben es beginnt diese berühmte Geschichte, da hat sie einen Kasten gebaut aus Schilfrohr, hat den wasserdicht gemacht mit Lehm und Pech, hat das Kind reingelegt und das Kind ins Wasser in den Seitenarm des Nils gelegt. Das erinnert uns natürlich an die Arche Noah, denn außerhalb der Arche war überall tot. Die Babys wurden in den Nil geworfen, mussten ertrinken. Nur in diesem kleinen Kästchen war Leben. Und dann geht es weiter. Die Schwester Miriam, die ältere Schwester, hat dann zugesehen, was daraus werden würde, hat dann den Flusslauf verfolgt, wie das Kästchen dann da so über dem Wasser schwamm. Und das Kind mag geschrien haben. Jedenfalls kam die Tochter des Pharao, die hatte ja die Gewohnheit, in dem Fluss zu baden, hatte ihre Gefolgschaft bei sich, hat gesagt, holt mir mal das da, was da schreit. Irgendwas schwimmt da, holt das mal. Ging eine ihrer Mägde hinein, hat das Kästchen geholt und dann wurde es geöffnet und dann sieht sie dieses weinende kleine Baby. Wir haben hier in der Gemeinde viele Kinder, das ist sehr schön. Wir sehen regelmäßig kleine Babys, demnächst wohl wieder eins. Und dann sieht sie ihrem sozusagen vermeintlichen Feind in die Augen, einem kleinen, schreienden, hilflosen Kind. Und wenn das der Mensch, den man verachtet, wenn man dem ein Gesicht gibt, wenn er auf einmal vor einem ist, dann verändert sich was. Da steht, sie erbarmte sich über dasselbe, über das Kind und sprach, es ist ein hebräisches Kind. Also sie wusste schon, wen es sie vor sich hatte. Und sie wusste natürlich auch von dem Gebot ihres Vaters, dass alle getötet werden sollen. Aber sie erbarmte sich über ihn, denn sie sah es nur auf einmal vor sich. Sie war nicht mehr in ihrem Palast und hörte aus der Ferne, ja, die werden alle getötet, weil es eben notwendig ist, sondern sie sah auf einmal dieses Lebewesen, das schrie und Not hatte vor sich. Und es veränderte alles. In unserer heutigen Zeit reden wir sehr, es ist irgendwie, wenn wir über Kinder reden, die umgebracht werden, die also tatsächlich die abgetrieben werden, da reden wir über Schwangerschaftsgewebe. Also ein Euphemismus, weil wir einfach das nicht, weil wir tief in unserem Inneren keine Kinder zu Schaden kommen lassen wollen. Deswegen versuchen wir, sie nicht als Kinder zu sehen. Wenn man die aber als Kind begreift, ist es ungleich schwerer, das zu tun. Deswegen vermeiden wir diese Begriffe. Wir sagen dann Fötus oder was weiß ich was, versuchen das irgendwie zu umschiffen. Aber musste ich einmal so ein Video mit ansehen, wo so etwas getan wird. Und ich sage euch, es ist echt übel. Wenn man dann erkennt, dass es ein lebendes Wesen, ein Mensch ist. Jedenfalls, die Tochter des Pharao, sie hat natürlich die Macht und die Autorität dazu, sie entschied sich, dieses Kind soll nicht sterben. Irgendwie dachte sie vielleicht auch aus vielleicht ein göttliches Wirken zu erkennen, was es ja auch war, nur anders als sie meinte, und sagte, dieses Kind soll nicht sterben, es ist ein besonderes Kind. Und dann, rein zufällig natürlich, Miriam steht dabei und sagt, du sollst dir jemanden bringen, der dieses Kind stillen kann. Das ist eine gute Idee, mach das mal. Vielleicht findest du ja jemanden. Ja, vielleicht finde ich jemanden. Und sie läuft los und holt natürlich die eigene Mutter und sagt, guck mal hier, die könnte das Kind stillen. Und die Prinzessin sagt, ja, wenn du mir das Kind stillst, gebe ich dir auch noch Geld. Ihr Mütter, denkt mal drüber nach, ihr kriegt Geld dafür, dass euer Kind stillt. Nicht schlecht, ne? Das Kind wurde noch gerettet. Jedenfalls, wunderbar gefügt, Jochebed nahm das Kind wieder an sich und durfte es zumindest ein paar Jahre großziehen. Und als das Kind groß geworden war, kam es zum Pharao. Und die Tochter des Pharao nahm ihn dann als ihren Sohn an und gab ihm seinen Namen. Sein Name, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen, Mose. Oder Moische, wenn man es griechisch aussprechen möchte. Und das ist interessant, wie viele Frauen gebrauchte Gott eigentlich in dieser Geschichte, um Mose zu bewahren. Die Hebammen, die Mutter, die mutig war und sagte, nein, ich werde mich dem Gefühl des Pharaos nicht beugen, ich werde mein Kind nicht töten. Die Schwester, die Sklavin und die Prinzessin. Alles Frauen. Keiner der Männer hat irgendwas gemacht. Die Frauen haben es mal. Ihr Schwestern, ihr könnt einen Unterschied machen in dieser Welt. Da geht es gar nicht um Gemeindeleiten oder Predigen, aber ihr könnt einen Unterschied machen in dem, was ihr tut, in dem, wie ihr auftretet, in dem wir in eurer Einstellung, könnt ihr einen Unterschied machen in dieser Welt. Ohne diese Frauen hätte es Mose nicht gegeben. Mose wäre gestorben. Ironisch auch, sie sollten alle in den Fluss geworfen werden. Mose wurde ja auch im Grunde in den Fluss geworfen. Aber die Intention des Pharaos wurde ins Gegenteil verkehrt. So wie oft auch die Weisheit der Welt ins Gegenteil verkehrt wird durch Gott. In Apostelgeschichte 7 können wir lesen, in dieser Zeit wurde Mose geboren. Das ist hier, das wurde Mose geboren. Der war Gott angenehm. Und er wurde drei Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Als er aber ausgesetzt wurde, hob ihn die Tochter des Pharao auf und er zog ihn zum Sohne. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Wort und Tat. Womöglich hatte sie keine eigenen Kinder, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass er eben ein Promi war in Ägypten. Ja, Also er war nicht irgendwer, er war der Sohn der Prinzessin von Ägypten. Und eine entsprechende Ausbildung wurde ihm auch gegeben. Die jüdische Tradition sagt, er war zum Beispiel Feldherr in einem Krieg gegen Ägypten. Was ich auch sehr interessant finde, also die Bibel schweigt ja darüber, was er so alles gemacht hat in seinen ersten 40 Lebensjahren, aber er soll ein Feldherr im Krieg gegen Ägypten gewesen sein, nachdem Äthiopien in Ägypten eingefallen war, und er soll sie zurückgeschlagen haben. Es ist ihm gelungen. Im Übrigen berichtet Josephus Flavius, das ist ein Zungenbrecher für mich, dass er dort eine äthiopische Prinzessin geheiratet haben soll. Sagen wir, ihr seid ja verrückt. Stimmt doch nicht. Ich sage auch nicht, dass es zwingend stimmt. Ich sage aber eins, dass im 4. Buch Mose, Kapitel 12, da geht es eigentlich darum, dass wie Mirjam und Aaron sich gegen Mose auflehnen und sagen, Moment, wir sind doch auch von Gott. Wir sind doch auch von Gott und so weiter. Da kritisieren sie ihn, und es steht geschrieben, Kapitel 12, und Mirjam und Aaron redeten, also Vers 1, Mirjam und Aaron redeten gegen Mose wegen der äthiopischen Frau, die Mose genommen hatte. Ich sage jetzt nicht, dass Josephus recht hat, ich sage auf jeden Fall aber, dass die Bibel recht hat. Er hat irgendwie eine äthiopische Frau gehabt. Und deswegen wurde er angegriffen. So, warum ist das wichtig für uns? Im gleichen Kapitel, im Vers 3 steht, und der Mensch Mose war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen auf der Erde. Das war zu der Zeit nach dem Auszug. Und das ist wichtig für uns, das zu begreifen, das, und das auch im Gedächtnis zu haben. Denn wir wollen uns jetzt mit dem Mose mal genauer anschauen. Mose war also groß geworden, und die Bibel sagt, als er 40 Jahre alt war, ging er sozusagen aus dem Haus seiner Ziehmutter heraus und ging zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Seine Brüder, also die hebräischen Sklaven, die anders als er geknechtet wurden, die mit Peitschen angetrieben wurden, die gegebenenfalls getötet wurden, wenn sie ungehorsam waren. Und auch hier ist eine Vorschattung auf Jesus Christus hin. Denn auch Mose verließ freiwillig seine Herrlichkeit, also die ihm gegeben war, den Palast, die Vorzüge, ging selber hinaus und wollte sehen, wie die Seinen leben. Er wollte Anteil nehmen. Und er war bereit, später, das sehen wir dann noch, diese Herrlichkeit aufzugeben. Mose wusste schon, dass er das Volk einmal herausführen sollte. Das war ihm klar. Reichtum, Ehre, Macht und Ansehen in Ägypten wollte er verwerfen. Er wollte etwas anderes Großes tun. Er wollte sein Volk befreien. Und dann sah er eben, als er unterwegs war und sich das alles anschaute und das Elend seiner Brüder sah, und dann sah er einen Ägypter, der einen Hebräer schlug. Auch die Geschichte kennen wir. Und er wandte sich hin und her, Mose, ne, so und so, und sah, dass keiner da war. Kein Mensch war zugegen, und er schlug den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Nun steht da nicht, ob er ihn hinterrücks erschlagen hat oder ob er ihn erst weggeschubst hat und dass es dann zum Kampf kam. Er erschlug ihn jedenfalls. Mit dieser Stelle habe ich schon viel gerungen, muss ich sagen. Mose, das Glaubensvorbild, bringt einen um. Er schlägt ihn. Nun wollte er seinen Bruder schützen, seinen Mit-Israeliten. Er sah, dass ihm Unrecht widerfuhr und hat sich für ihn eingesetzt. Und in Sprüche steht, 31 steht ja auch, tue deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tue deinen Mund auf und richte Recht und räche den Elenden und Armen. Und räche den Elenden und Armen. Hat Mose jetzt sozusagen den Aufruf von Gott bekommen, den Ägypter zu erschlagen? Es gibt Ausleger, die sagen das. Es gibt auch Ausleger, die sagen, das ist die Natur, das war einfach die Natur des Mose, der ja von Levi kam und über den her gesagt wurde, zusammen mit seinem Bruder von Jakob, dass sie wie tosendes Wasser sind, überkochend, dass sie sich nicht im Griff haben, dass übermäßig ihr Zorn ist. Auch diese Auslegung habe ich schon gehört. Die haben gesagt, naja, das war rein menschlich. Der hat es gesehen, ist durchgedreht und hat ihn umgebracht. Wie gesagt, das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, nein, nein, Gott hat ihm gesagt, bring ihn um. Also Gott hat ihm sozusagen die Absolution dafür gegeben. Du kannst alles machen. Ich denke, dass Mose meine Auffassung ist, Mose ist über das Ziel hinausgeschossen. Ja, es steht in Sprüche 31, räche den Elenden und Armen. In Sprüche 4 steht aber, lasse deine Augen geradeaus blicken und deine Wimpern geradeaus vor dich hinschauen. Mose musste sich vergewissern, dass keiner guckt. Irgendwas war da. So ganz wohl war ihm nicht dabei. Am zweiten Tag ging er dann wieder dahin. Vielleicht um zu sehen, ob da irgendwas sich ereignet hat, ob es aufgefallen ist oder so. Und dann sieht er eben zwei hebräische Männer sich zanken, die ja eigentlich zusammenhalten sollten. Und er spricht zu dem Schuldigen, also offensichtlich gab es einen, der im Recht war und einen, der im Unrecht war, und sagt, warum schlägst du deinen Nächsten? Wie kommst du dazu? Müsstet ihr nicht viel mehr zusammenarbeiten? Der aber sprach zu ihm, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du mich auch zu erwürgen, wie du den Ägypter erwürgt hast? Ich stelle mir so einen suffisanten Unterton vor. Und da fürchtete Mose sich und sprach, wahrlich, es ist ruchbar geworden. Und es kam vor den Pharao und er suchte Mose umzubringen. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Lande Midian auf und setzte sich an einen Brunnen. Da endet Vers 15. Und dann, wenn wir weiterlesen, die Parallelstelle Apostelgeschichte 7, als er 40 Jahre alt wurde, stieg in ihm der Gedanke auf, sich nach seinen Brüdern, den Kindern Israel, umzusehen. Und da er ein Unrecht leiden sah, wehrte er es ab und schaffte dem Unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gäbe, aber sie verstanden es nicht. Und am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie miteinander haderten, und ermahnte sie zum Frieden und sprach, ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber, welcher seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Also wir haben hier diese zwei Sachen. Das eine, Mose wusste, welche Aufgabe er haben würde. Ich glaube, weil er zu früh handelte, weil er nicht auf den Herrn wartete, weil die Zeit noch nicht reif war, weil er glaubte, dass das Volk ihm folgen würde, wenn er ein Beispiel gäbe, dass deswegen es zum Tod des Ägypters kam, zum einen, aber zum anderen auch, dass er da geirrt hat, dass er zu früh war. Die Schrift sagt, er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen. Sie haben es aber nicht verstanden. Diese Generation verstand es offensichtlich nicht. Sie verstanden sehr wohl, dass es ihnen nicht gut ging, aber sie waren noch nicht bereit zu gehen. Dieser Umstand verändert nichts an Moses rechtmäßiger Berufung, das Volk aus Ägypten hinauszuführen ins weiße Land. Aber sie haben ihn nicht angenommen zu der Zeit. Auch ein bisschen eine Vorschattung auf Jesus Christus, denn wir lesen im Johannesevangelium, denn die Seinen, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Oder in Lukas 19,14, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Also, nur dass Mose in dieser Fall zum falschen Zeit am falschen Ort war. Es ist zumindest mein Verständnis davon. Wenn ihr anderer Meinung seid, kommt gerne auf mich zu. Wir können darüber gerne reden. Aber es war nicht, er handelte nicht zur rechten Zeit, sondern er handelte eigenmächtig, weil er eben diese Berufung hatte. Im Hebräerbrief lesen wir im Kapitel 11, die Verse 23 bis 27, Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass es ein schönes Kind war und sie das Königsgebot nicht fürchteten. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Das ist das, was wir gerade gehört haben. Er wollte das nicht mehr sein. Er wollte lieber mit dem Volke Gottes Ungemach leiden, als zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, da er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne den Grimm des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Dieser erste Versuch, das Volk rauszuführen oder das Volk hinter sich zu scharen, scheiterte also. Und das führte zu einem 40-jährigen Umweg im Lande Midian. Und das ist eine wichtige Botschaft, die wir hieraus lesen können. Nicht, dass wir nichts tun sollen, aber dass wir um den Herrn um Klarheit bitten sollen, wann die rechte Zeit für etwas ist. Wie oft lesen wir, dass die Zeiten sich erfüllen müssen in der Bibel. Dass bestimmte Dinge geschehen müssen, bevor etwas anderes möglich wird. Manchmal muss auch die Sünde von irgendjemandem noch voll werden, also von den Völkern zum Beispiel, bevor sie vertrieben wurden. Mose flieht also und kommt ins Land Midian. Und der Priester in Midian hatte 7 Töchter, die kamen, um Wasser zu schöpfen, also sie an den Brunnen gesetzt und füllten die Tränken, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Und dann kamen andere Hirten und jagten sie fort. Die wollten also die Arbeit der Frauen ausnutzen und versuchten dann sozusagen, sie dann wegzujagen. Mose sah das und half ihnen und tränkte die Schafe. Dann kommen sie zurück zu ihrem Vater und er sagt, wieso seid ihr heute so bald wiedergekommen? Und sie, also anscheinend war das öfter mal so, dass sie da das Nachsehen hatten. Und sie sagen, ein ägyptischer Mann rettete uns aus der Hand der Hirten. Er rettete uns. Also schon, das war sicherlich nicht nur, ihr haut mal hier ab, sondern die sind wahrscheinlich auch handgreiflich geworden. Und er schöpfte uns Wasser genug und tränkte die Schafe. Und er sagt dann, wo ist er? Warum habt ihr ihn stehen lassen? Also warum seid ihr nicht gastfreundlich? Ruft ihn her, dass er mit uns esse. Und Mose willigte ein, er blieb bei dem Mann und der gab ihm eine seiner Töchter zur Frau, die Zipora. Und sie gebar ihm einen Sohn, der hieß Gershom, denn er sprach, ich bin Fremdling geworden in einem fremden Land. Ja, da war Mose ganz unten. Und manchmal, ich kenne es, also sagen wir so, ich bin nicht Mose, ne, aber fühle ich mich von dieser Geschichte irgendwie aufgefangen. Manchmal kommt man an, ist man auf einem, ich war mal als junger Mann, habe ich schon viel von mir gehalten. Ja, ich dachte schon, gibt Schlechtere. Und vielleicht konnte mich Gott so nicht gebrauchen. Vielleicht musste ich erst die eine oder andere Lektion lernen, auch Demütigung lernen, damit Gott mich gebrauchen kann. Es hat schon einige Jahre gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was Gott von mir möchte. Und es hat auch schon eine ganze Zeit, und es brauchte einige Demütigungen, damit ich mich nicht mehr so unwiderstehlich fand. Und auch Mose wurde mächtig gedemütigt. Er war wer? Ja? Er war ein Prinz. Hatte Macht und Ansehen, Reichtum. Er hatte Erfolge, Fans vielleicht, wer weiß das schon. Und all das musste er zurücklassen am Ende. Vielleicht brauchte es diese Demütigung. Ich will das nicht mich da festlegen. Aber sie kam jedenfalls. Er wurde Schafhirte. Zurück zu den Wurzeln sozusagen. In einem fremden Land. Nicht mal in seiner Heimat, ohne seine Familie. Und er konnte froh sein, dass eine Familie ihn aufgenommen hatte. Und viele Tage danach starb der König in Ägypten, also der, der Mose verfolgt hatte. Und die Kinder Israel seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Das haben sie zuvor womöglich nicht gemacht. Und das wird hier zum ersten Mal erwähnt. Sie wurden zwar hart gedrückt und gedrängt, aber vielleicht war es noch nicht hart genug. Jedenfalls fingen sie dann an zu schreien, sich zu beklagen und um Hilfe zu rufen. Sicherlich auch an den Gott ihrer Väter. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Später sagt er ja auch, Gott zu Mose, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten angesehen, habe ihr Geschrei gehört. Ja, ich kenne ihre Schmerzen, und ich will sie hinausführen. Und Gott erhört ihm ihre Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und er hat ja Abraham schon das Land zugeschworen, wir haben es ja vorher schon gehört, Abraham wusste, dass seine Nachkommen in einem fremden Land Dienst tun würden, aber sie würden wieder ausziehen. Aber auch Isaak und Jakob hat der Herr gesagt, ich will dir und deinen Kindern dieses Land geben. Wir sehen, Gott vergisst im Gegensatz zu uns nicht. Über viele Generationen, Jahrhunderte, hatte er dieses Versprechen eben nicht vergessen, sondern er wartete auf den richtigen Zeitpunkt, von dem er wusste, wann er kommen würde. Er wusste genau, wir sagen auf die Sekunde genau, er wusste genau, was kommen würde. Und er sagte, dieser Zeitpunkt ist jetzt erreicht. Jetzt schreien sie. Jetzt halten sie es nicht mehr aus. Jetzt, nun wo Mose 80 war, da war der Zeitpunkt gekommen. Ich habe neulich es gibt tausende Fernsehserien und einen Ausschnitt habe ich gesehen. Und da ist eine Frau, die eine unglückliche Ehe geführt hat. Und ist auch von ihrem Mann, der dann später umgekommen ist bei einem Verkehrsunfall, ausgenutzt worden. Und hat angefangen zu trinken danach. Und war dann bei einer Familientherapie oder hat mit der Therapeutin gesprochen. Und am Ende brach es aus ihr heraus, ich habe so viel Zeit verschwendet. Wie soll ich das alles jemals wieder aufholen? Und nach menschlichem Ermessen, ja, hat sie viel Zeit verschwendet. Und stellt euch mal vor, ihr seid 40, ich bin jetzt ja Anfang 40, und ich muss auf einmal dieses Land hier verlassen und ich muss fliehen, weil ich irgendwie, ja, ich weiß nicht so recht, ich habe Angst bekommen und ich habe etwas getan, von dem ich zuerst dachte, es sei gut, und dann merke ich, es war doch nicht so gut und jetzt verfolgt man mich. Und dann muss ich 80 Jahre, sagen wir, in Schweden leben. Das ist ja nicht das Schlimmste, aber irgendein Land. Muss 40 Jahre leben, bis ich 80 bin. Da würden wir doch sagen, das ist vorbei. Du hast dein Leben gehabt und du musstest jetzt 40 Jahre in der Verbannung leben, weil du und Gott kann mit dir nichts mehr anfangen. Und glaubt nicht, dass alle 120 geworden sind in der damaligen Zeit. Aber Gott hat Mose bewahrt. Die Zeit war da endlich gekommen, als Mose 80 war. Da fing eine weitere Generation in Israel, in Ägypten lebte. Und die fing an zu schreien. Wir können nicht mehr. Hilf uns. Und auch das ist noch eine wichtige Lektion. Es bedarf dieser Unterdrückung, der Knechtschaft, das Erkennen, dass wir Knechte sind, um zu begreifen, dass wir raus müssen, dass wir nicht mehr können, dass wir schreien. Derjenige, der kein Problem hat mit seinen Ketten, seinen Fesseln, der schreit nicht um Hilfe. Der will nicht gerettet werden, wer nicht erkennt, welche Probleme er hat. Und so ist es doch auch mit den Gläubigen, beziehungsweise die sich bekehren. Warum bekehrt man sich denn? Man bekehrt sich, weil man erkannt hat, dass man Sklave ist, dass man frei sein möchte. Und ohne diese Erkenntnis, dass man bislang Sklave gewesen ist in seinem Leben, der Sünde nämlich, und ohne diesen Wunsch, endlich frei zu sein, gibt es auch nicht den Wunsch, dass man frei wird. Man schreit nicht nach einem Erretter. Man sucht nach keinem Erretter, weil man ja kein Problem hat und man glaubt, man hat kein Problem. Und so ist es eben, dass alle Schrift eingegeben ist uns zur Belehrung. Es ist nicht nur Geschichte. Es ist nicht nur, dass wir wissen, wie das mal war. Wie begann die Heilsgeschichte mit dem Volk Israel? Sondern wir sollen unsere Lehren daraus ziehen. Nämlich, dass wenn wir erkennen, in welchem Elend wir sind und wir schreien zu Gott, dass er uns erhört und dass er dann auch uns nicht zurückweisen wird, sondern dass er dann Mittel und Wege weiß, uns zu retten aus unserem Elend, wenn wir auf ihn hören. Und das wünsche ich uns, dass wir das, auch wenn wir mal in Elend sind, wir können auch im geistlichen Elend sein, auch wenn wir schon bekehrt sind, dass wir dann zum Herrn schreien und uns von ihm retten lassen, wieder aus unserem Elend. Und ich hoffe und ich wünsche mir sehr, dass wir auch, dass der Herr uns in die Lage versetzt, anderen Menschen klarzumachen, in welchem Elend sie sind. Als wir unterwegs waren, letztes Jahr haben wir schon mal eine Evangelisation gestartet, die hieß Von Haus zu Haus. Da sind wir rumgegangen, haben Bibeln verteilt und haben versucht, ein Gespräch anzufangen. Und da war ich mit Nico unterwegs. Und wir haben an vielen Türen geklingelt. Die meisten hatten eben kein Problem, ne, mit ihrer Sklaverei. Aber wir hatten an einer Tür haben wir geklingelt. Und da war eine ältere Dame. Und die hat erst so, nein, 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 nein. Und da sagt, doch, bitte behalten Sie zumindest die Bibel. Glauben Sie denn an Gott? Kennen Sie Gott? Und dann brach sie in Tränen aus. Warum? Ihr Mann war gestorben. Sie war ganz allein. Sie wollte kein Gespräch, weil das Elend brach aus ihr heraus. Zu einem anderen Zeitpunkt hätten wir vielleicht mehr bewirken können. Ich will damit nur sagen, ich hoffe, dass der Herr uns befähigt und uns erlaubt, dass wir anderen Menschen zeigen können, welchem Elend sie eigentlich sind in dieser Welt und in ihrem Leben. Und dass sie alle verloren gehen werden, auch wenn sie, ob sie es nun glauben oder nicht. Und auch diese Geschichte des Mose, die Anfangsgeschichte, das Große kommt ja noch, kann uns dahin motivieren und kann uns zeigen, wie gut der Herr ist zu demjenigen, der nach ihm schreit und der sich von ihm retten lassen will. Amen.